Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, hier bei SBS Radio in deutscher Sprache. Sonja Grigorzewski, die Leiterin des Goethe-Instituts in Australien, hat ein internationales Programm zur künstlichen Intelligenz initiiert, welches 2 Jahre lang laufen soll und neben den geplanten Veranstaltungen auch eine Webseite, ein Magazin und Diskussionen auf Twitter und LinkedIn anbietet. Im nächsten Jahr kommen sogar noch Ausstellungen hinzu. Die Reihe hat den Titel Kulturtechniken 4.0. Denn sie widmet sich insbesondere der Frage, wie KI unsere kulturellen und kreativen Fähigkeiten ergänzen könnte. Covid-bedingt laufen viele Events digital ab, aber am Freitag, den 23. Oktober, gibt es neben der Teilnahme am Computer zu Hause auch zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, im Goethe-Institut persönlich teilzunehmen. Dort spricht Professor Toby Walsh, ein australischer Rockstar der KI, eine internationale Koryphäe auf dem Gebiet, mit Dr. Belinda Dunstan, einer Künstlerin, die jetzt in einem Robolab arbeitet und untersucht, wie das Interface zwischen Mensch und Maschine aussieht. Sie diskutieren über die Frage, wie KI unsere Kommunikation, unser Erleben der Welt und unsere schöpferischen Tätigkeiten verändert. Aber auch wichtige Fragen der Ethik, der Verantwortung und zum Beispiel, wie man die KI vertrauenswürdig machen könnte, sollen Eingang in die Diskussion haben. Und über all diese Themen und mehr spreche ich auch mit Sonja Grigorzewski in diesem Interview. Ja, Sonja Grigorzewski, erst nochmal herzlich willkommen hier bei uns bei SBS Radio in deutscher Sprache. Immer ein willkommener Gast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist ja in Covid-Zeiten jetzt gar nicht so einfach, Veranstaltungen durchzuführen. Und deswegen habt ihr euch was ganz Besonderes ausgedacht, vor allen Dingen du. Es geht um AI, künstliche Intelligenz. Was ist denn daran so besonders interessant für dich gewesen?
Ja, das Thema beschäftigt uns schon länger. Wir hatten im letzten Jahr schon ein großes internationales Symposium zum Thema die Bedeutung von Kultur im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Und das hat sich sozusagen daraus weiterentwickelt und wir hatten eigentlich auch ganz viele Ideen. Es sollte eine große Ausstellung geben und so weiter. Das ist dann alles nichts geworden aus den bekannten Gründen. Deswegen haben wir erstmal mit einer großen Webseite angefangen, wo es interessante Beiträge von verschiedenen Künstlern, Philosophen, Soziologen gibt zu diesem Thema. Und jetzt wird es nächste Woche auch die erste Veranstaltung geben, wieder im Goethe-Institut seit März, die erste Veranstaltung.
Wow, juhu!
Ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Es gibt natürlich viele Auflagen und in unserem Saal, der normalerweise 120 Personen fasst, dürfen wir nur 28 einladen. Also das wird sehr überschaubar werden. Aber wir sind trotzdem irgendwie sehr froh, dass es wieder ein bisschen losgeht. Und wir werden aber parallel auch, es wird so eine, das neue Wort heißt ja immer Hybridveranstaltung, also eine Veranstaltung sein, die einerseits vor Ort stattfindet, aber auch digital übertragen wird.
Also das passt ja auch zum Thema, würde ich mal sagen.
Genau.
Alles sehr, sehr technisch. Und eure Veranstaltung, die hast du ja ins Leben gerufen, diese internationale Reihe von Veranstaltungen praktisch über die künstliche Intelligenz, die soll 2 Jahre lang soll das laufen, sagst du?
Genau, also es hat schon ja jetzt quasi fast ein Dreivierteljahr auch schon angefangen, etwas gebremst. Aber wir haben dieses Thema gewählt, weil viele sagen ja auch gerade, ich kenne das natürlich auch aus unserem Umfeld, von den Künstlern und so weiter, mit denen die sagen, ach, das ist alles so Technik und was haben wir damit zu tun, das sollen die IT-Leute machen. Aber das sind ja alles Dinge, die gerade wirklich extrem schnell sich entwickeln und auch festgelegt werden. Und die werden bestimmen, wie wir zum Beispiel in Zukunft kommunizieren, wie übersetzt wird, in alle möglichen Lebensbereiche werden die eingreifen und da sollte sich jeder beteiligen. Und wenn man redet mit den Forschern, die damit beschäftigt sind, die sagen immer, ja, ja, es ist so wichtig, dass sich Philosophen einbringen, Soziologen einbringen, überhaupt Lehrer, Lehrerinnen einbringen, dass sich alle die einbringen. Und dann sagt jemand, ja, aber wie und wer bringt sich ein? Und dann geht die Schwierigkeit so ein bisschen los, weil sie dann in Verbindung zu setzen, ist manchmal nicht so einfach, weil die Welten doch sehr unterschiedlich sind.
Ja, in alle Bereiche zieht das ein. Das merken wir ja auch schon, zum Beispiel, wenn wir einen Navi haben. Und da habe ich ein bisschen auch gelesen in den Artikeln, die es auch über dieses Thema schon in eurer Kulturzeitung gibt und im Internet, dass einer von den Wissenschaftlern, die auch zur Sprache kommen werden, zu diesem Thema zum Beispiel sagte, wir sind die letzte Generation, die noch Karten lesen kann. Aber wenn wir in Zukunft uns nur auf die Maschine verlassen, dass die uns leitet, dann können wir unter Umständen im Gehirn einfach etwas nicht weiterentwickeln, was wir vorher entwickelt haben. Ich glaube, das war der Hypothalamus, der nicht so richtig dann praktisch in Bewegung gesetzt wird, weil wir uns drauf verlassen. Und mir persönlich geht das auch so. Also wenn ich mit dem Navi fahre, dann merke ich mir nicht, wo es lang geht. Und dann kann ich auch ohne Navi nicht wieder zurückfahren. Aber wenn ich mir erst die Karte angucke oder wie ich das früher gemacht habe, dann kann ich mir viel besser merken, wo was liegt. Das heißt doch auch, dass wenn wir uns auf Maschinen verlassen. In diesem bildlichen Sinne kann man es sich gut vorstellen, vielleicht aber auch in anderen Gebieten zum Sprachenlernen zum Beispiel, dass uns dann auch etwas verloren geht als Mensch, was wir sonst eingesetzt haben. Was meinst du? Das wird doch sicherlich auch diskutiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist zum Beispiel auch so mit der Handschrift. Also das wird ja auch immer wieder gesagt, dass wenn Kinder jetzt, die arbeiten ja auch immer mehr, auch an der Schule und so weiter, am Computer, an ihren Laptops, an iPads und so weiter. Und dadurch, dass wenn nicht mehr so viel mit der Hand geschrieben wird und das auch nicht mehr so gelernt wird, dass das auch Auswirkungen natürlich auf das Gehirn hat, wie wir Sprache wahrnehmen, wie wir dann später lesen, wie reich unser Wortschatz ist. Wie das Ganze ist alles mit in Verbindung und da kann man vielleicht sagen, okay, dafür kommt vielleicht was anderes Neues nach oder die nächste Generation hat dafür andere Fähigkeiten, die vielleicht die ältere Generation noch nicht hatte. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass das passiert und es mitgestalten und da auch einfach Mitspracherecht haben.
Ja, ja, darum geht's. Wenn wir das nur den Technikern überlassen, dann werden wir dominiert davon, von der Technik. Und da gibt es ja auch Beiträge in eurer Serie zu dem Thema soziale Gerechtigkeit zum Beispiel. Das bei Datenerfassung gibt's da so Beispiele. Das hat man auch in dem letzten Jahr öfters mal gehört. Zum Beispiel schwarze Gesichter nicht so gut erkannt werden wie weiße Gesichter, dass nicht genug Daten von Frauen mit dabei sind. Oder dass ja auch diejenigen, die dann diese Maschinen nutzen und entwickeln, vielleicht aus einer bestimmten Klasse kommen und deswegen gewisse Gesellschaftsschichten nicht richtig mit beteiligt sind an der Herstellung dieser neuen Funktionen und deswegen auch vielleicht hinterher nicht berücksichtigt werden im Gebrauch davon.
Ja, genau. Also was ich sehr interessant fand, zum Beispiel gibt es, es wurde so eine KI-Sekretärin in Anführungszeichen entwickelt von einer Firma in Silicon Valley, die also so die klassischen Tätigkeiten übernehmen sollte. Und dann
hatte ich schon mal am Telefon, glaube ich.
Ja, genau. Und dann haben sich die Entwickler nachher gewundert, ja komisch, dass das nicht so funktioniert hat, weil die haben nämlich gedacht, naja, das Einzige, was so eine Sekretärin macht, ist wohl Termine vereinbaren. Und dann hat man aber festgestellt, dass so eine echte Sekretärin...
Die schreibt die Reden für ihren Chef.
Ja, alles Mögliche macht und organisiert und hin und her. Und die haben sich so auf dieses, ja, die muss halt Termine machen, konzentriert. Also wo man auch merkt, naja, die haben vielleicht gar nicht so die Lebensrealität von bestimmten Gruppen oder auch so den Einblick und entwickeln dann irgendwas. Und das wird dann schwierig.
Ihr habt also angegeben in eurer Reihe, das geht um Sprachen, es geht um Musik, um Kunst, um Filme und um Ethik.
Genau.
Diese Diskussionsreihe. Und Ethik finde ich da auch sehr wichtig und sehr interessant mit zu überlegen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas lösen kann. Da habe ich zum Beispiel auch etwas im Radio gehört, aber auch schon lange her, dass diese automatisch fahrenden, selbstfahrenden Autos, dass die müssen ja auch programmiert werden dann. Ne?
Genau.
Und die können dann programmiert werden darauf, wen sie dann schützen. Ob sie jetzt den Fahrer oder die Fahrerin schützen oder was draußen vor dem Auto ist. Und da gab es also die Möglichkeit, das so einzustellen, dass das Auto immer den Fahrer schützt. Und wenn da jetzt eine Frau mit Kinderwagen vorherläuft, dann wird die umgeballert, weil nämlich der Fahrer oder die Fahrerin ansonsten vor eine Wand fahren müsste. Solche ethischen Fragen, das finde ich, ist das Schwierigste an dieser ganzen KI, die einem auch Angst macht, wenn man überlegt, wer denn die Macht hat, diese Entscheidungen dann zu treffen.
Ja, und das ist wirklich interessant, weil das sagt der Professor Toby Walsh, der auch in unserer Reihe vorkommt, zum Beispiel immer, dass ja diese Fragen eigentlich schon immer existieren. Es ist nur so, als wir zum Beispiel oder ich meinen Führerschein gemacht habe und den Test gemacht habe, hat mich keiner gefragt, wenn Sie in die Situation kommen, dass Sie irgendwie das...
Fahren Sie dann den Kinderwagen um?
Fahren Sie den Kinderwagen um oder riskieren Sie Ihr Leben oder so? Das werde ich ja auch nicht gefragt oder niemand, der diesen Test macht. Und plötzlich, dadurch, dass wir diese Entscheidung Maschinen übergeben, müssen wir ganz genau definieren, die erkennen halt nur schwarz und weiß, diese Maschinen.
Stimmt, ja.
Wie diese Entscheidung getroffen. Und das stellt auch für uns als Menschen ganz neue Fragen jetzt nochmal wirklich so offensichtlich, mit die wir sonst eher so nebenbei entschieden haben oder dachten, ja, da gibt es schon so ein allgemeines Verständnis in der Gesellschaft, was gut und was schlecht ist. Aber plötzlich muss man das ganz genau definieren. Und gerade bei dieser Autofrage gibt es natürlich auch je nach Kultur, das haben wir uns zum Beispiel auch in verschiedenen Artikeln auf dieser Webseite angesehen, verschiedenen Kulturen auch unterschiedliches Verständnis. In der einen Kultur gelten zum Beispiel ältere Menschen viel mehr, wenn man sagt, das sind so die Weisen der Gesellschaft, die müssen irgendwie geschützt werden, die haben das verdient. Anderen Gesellschaften, die sagen, nein, das Kind muss auf jeden Fall als erstes geschützt werden. Und so. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Und dann kommen eben Personen, die sagen, oh, wir regeln das jetzt mal weltweit und bauen jetzt so ein Automodell und das, sondern und da beginnt dann das Gefährliche, wo man sagt, nee, Moment mal, da müssen wir jetzt doch nochmal gucken.
Ja, Toby Walsh, der ja nun auch als erster zu hören sein wird demnächst, nicht wahr?
Genau, das ist der erste Gast nächste Woche am Freitag, den 23.10. bei uns im Goethe-Institut, wie gesagt, im ganz, ganz kleinen Kreis mit nur wenigen Teilnehmern.
Aber man kann sich zuschalten.
Man kann sich zuschalten, das gibt es auch digital. Und was ich sehr interessant finde, ist, er ist ja eher der KI-Experte, er kommt aus der technischen Ecke, er gilt immer so als der australische Rockstar der künstlichen Intelligenz, hat auch viele Bücher geschrieben, die auch ins Deutsche übersetzt sind. Und er wird sprechen mit Dr. Belinda Dunstan, die kommt wiederum aus der künstlerischen Ecke. Die ist eigentlich Künstlerin, hat aber auch viel im Designbereich gearbeitet und arbeitet jetzt in einem Robo-Lab, also so einem Roboter-Labor und mit Mensch-Roboter-Interaktion. Also wie reagieren die aufeinander, wie gehen die miteinander um? Und die hat nochmal so ein bisschen diesen anderen Blick, weil sie nicht eben völlig aus dieser technischen Ecke kommt.
Ja, der Robi Wolsch, da wollte ich drauf hinaus, der spricht von Vertrauenswürdigkeit. Wie man das erreichen kann, das stellt er so als Problem dar, was man lösen müsste, dass man diese künstliche Intelligenz vertrauenswürdig macht. Was du gerade gesagt hast, Roboter, da stelle ich mir das vor, da gab es doch auch mal so Tiere, Robotertiere. Ich glaube, das waren so kleine Seelöwen oder
genau,
so, die für Demenzpatienten benutzt wurden und dort auch wirklich geholfen haben und den Menschen irgendwie emotional ein besseres Gefühl gegeben haben, weil sie dieses Streicheltier hatten, ne?
Genau, da gibt es sehr viel. Japan ist zum Beispiel auch ganz anders da in Bezug auf diese Roboter als Deutschland, weil in Japan sieht man die wirklich eher so, die sagen mal, wir sehen die Roboter als Freunde, während die Deutschen sehen die eher so, oh ja, das ist so eher was Gefährliches.
Die vielen Dystopien, die wir gesehen haben
genau,
schon im Film und die Bücher, die wir gelesen haben, wo die Roboter überhand nehmen, angefangen mit Hall, ne?
Genau, deswegen. Oder auch natürlich, die Deutschen waren ja da schon ganz früh mit Metropolis.
Ah, natürlich, stimmt, und Frankenstein.
Ja, das sind so die allerersten Sachen, die schon sehr, und da ist bei uns eher so eine ganz große Skepsis, aber die meisten Roboter sind ja nicht mal, also wenn es um künstliche Intelligenz geht, sind es ja meistens nicht mal Roboter, die auch so aussehen wie ein Mensch oder überhaupt wie ein Tier, sondern das sind ja eher Programme, die da so im Hintergrund laufen. Aber die Japaner zum Beispiel, die in der Tat, die gehen da viel lockerer mit um, die haben diese kleine Seehut, so diese Seelöwen, die haben kleine Hunde, die dann irgendwie registrieren, hat die Person ihre Tabletten genommen, hat die, wie irgendwie schwankt die beim Gehen, sieht das irgendwie gefährlich aus oder sowas. Und die sind schon also ziemlich gut etabliert und natürlich würde man sich wünschen, dass vielleicht man eher von einem Menschen betreut wird, aber das ist ja leider in vielen überalterten Gesellschaften auch gar nicht mehr so möglich. Und dann ist manchmal vielleicht so ein kleiner Roboter auch eine durchaus gute Hilfe.
Ja, ist eine Möglichkeit dann. Vor allen Dingen in Japan ist die Bevölkerung ja überaltert, ne?
Ja.
Und es geht dann auch bei vielen Robotern, seit es die gibt, im Autobau und so weiter, ja darum, dass die Arbeiten verrichten, die für Menschen gefährlich sind oder schwierig sind oder einfach sind, und Küchengeräte oder sowas. Es sind ja auch schon Mini-Roboter, so Kühlschrank haben wir doch gesehen, genau. Ne? Der selber dir ansagt, was du noch einkaufen musst und so. Das ist ja auch ein Anfang von KI, oder nicht?
Das, ja.
So Hilfestellungen für Menschen. Aber schwierig wird es dann, wenn diese künstliche Intelligenz dem Menschen vorschreibt, was er zu tun oder zu lassen hat, finde ich. Da habe ich dann wie es ist auch nur Dystopie, glaube ich, aber wenn Alexa zum Beispiel oder diese anderen Maschinen, mit denen man spricht, wenn die für einen auswählen, was für Sachen man kaufen soll oder welche Werbung man sieht oder wenn durch das Fernsehen der Mensch abgehört werden kann, wenn dein Telefon dir plötzlich sagt, hey, solche Worte solltest du aber nicht benutzen, das ist mir passiert. Ne? Da habe ich irgendwie geflucht, mit einer Freundin zusammengesessen und plötzlich fängt das Telefon an, sich da einzuschalten. Danach, woher weiß das? Also das macht mir ein bisschen Angst. Ne? Da fühle ich so mich ein bisschen zu transparent eigentlich.
Ja, und das ist natürlich, also ich meine, das sieht man jetzt auch in China zum Beispiel, wenn man da am Flughafen unterwegs ist, da braucht man oft gar kein Ticket mehr, sondern da hält man sein Gesicht, sein Gesicht in die Kamera und dann wissen die schon, aha, ja, der oder die ist gebucht da und da drauf. Und das kann man natürlich für positive Dinge verwenden, aber das könnte man auch für alles Mögliche verwenden, wenn die Menschen so beobachtet werden und jeder erkannt wird. Und bei dem Beispiel von Alexa gerade, da hatte ich letztens auch, oder das war schon im letzten Jahr auf einer Konferenz, eine sehr interessante Geschichte mit zwei Forscherinnen, eine aus Indien und eine aus Deutschland, die gesagt haben, ja, was sie so schlimm finden bei Alexa zum Beispiel, ist, dass auch für die Kinder, wenn die so im Haushalt stehen, diese Geräte, die Kinder lernen dann zu sagen, mach das, mach so, ich will das und so weiter. Und die müssen überhaupt nicht mehr bitte sagen, danke sagen, die müssen keine Freunde. Die Eltern haben gesagt, das ist schlimm, wenn die Kinder jetzt so aufwachsen, weil das ändert ja auch deren Verhalten.
Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, stimmt.
Ja. Und inzwischen hat Alexa zum Beispiel jetzt als extra Programm das auch so mit aufgenommen, man kann sowas einstellen, wo dann bitte und danke gesagt werden muss.
Die höfliche Alexa.
Also, ja, die höfliche. Aber das sind dann so Dinge, wo man vielleicht auch am Anfang gar nicht dran denkt, aber in der Tat, wenn natürlich nächste Generationen so aufwachsen und immer nur in so einem Befehlston kommunizieren, was das auch für Auswirkungen haben kann.
Ja, und was es auch für Auswirkungen für die nächste Generation und die übernächste haben kann, wenn die Maschinen uns so viel abnehmen können, heißt es ja, haben wir dann so viel Freizeit? Ja, aber wer hat dann noch genug Geld, um mit dieser Freizeit auch wirklich was anzufangen? Könnte es nicht auch sein, dass dann so viele Leute arbeitslos sind, dass sich diese Schere noch wieder erweitert, diejenigen, die sich die Maschinen erlauben können und dadurch in ihrer Freizeit irgendwie Kunst machen oder so. Und auf der anderen Seite diejenigen, die früher die einfacheren Arbeiten gemacht haben, wo man weniger Bildung für brauchte, die jetzt gar nichts mehr haben.
Ja, also ich bin da auch sehr skeptisch. Der Toby Walsh zum Beispiel ist da eher ein bisschen optimistisch. Der sagt, ach ja, die sollen, da gibt es immer die 3D, wie er immer sagt, die Computer sollen sie, wie heißt es immer, the dumb, the dull and the noch eins, also diese Dinge machen, die wir sozusagen nicht machen wollen, weil die irgendwie gefährlich sind, stupide sind oder irgendwie
oder langweilig sind.
Langweilig sind, dafür so ist. Ja, aber in der Tat, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Es wird natürlich auch, es entstehen viele neue Jobs. Also das hatte man ja auch damals beim Internet, als das mit der Digitalisierung losging. Da hat man ja auch gesagt, oh je, da wird jetzt, werden ganz viele Jobs verloren gehen. Und dafür gibt es jetzt, es gibt ja jetzt so lauter neue Berufe wie Social Media Manager oder so.
Ja, da stimmt.
Es gibt Tausende von, die sich damit beschäftigen. Oder es wird sicher viele neue Jobs auch geben in diesem Bereich. Und es wird natürlich immer Leute geben, die auch das alles programmieren müssen, die das testen müssen, es wird auch immer betont, dass es ganz viel Mensch-Maschine-Kombinationen geben wird, einfach weil die Maschinen überhaupt nicht so schlau sind, wie viele Leute immer meinen, dass sie sein könnten.
Genau, Google Translate kann nämlich gar nicht so gut übersetzen, obwohl ich weniger Jobs kriege in der Hinsicht.
Ja, wobei ich muss sagen, das ist auch ein bisschen erschreckend. Ich finde, in den letzten 2 Jahren sind da Riesensprünge gemacht worden. Also
ja, es geht schon besser.
Ja, es geht schon viel, viel besser. Und es gibt da zum Beispiel auch einen deutschen Konkurrenten von Google Translate. Die Firma nennt sich DeepL von Deep Learning oder Deep Language auch. Die ist also Deep mit einem großen L geschrieben, die auch ein Übersetzer-Tool anbieten, was zum Beispiel gerade wenn man ins Deutsche oder aus dem Deutschen übersetzen möchte, sehr viel besser ist als Google Translate. Also
muss ich mir mal angucken.
Das sollte man mal ausprobieren. Also, was die zum Beispiel können, ist, wir hatten ja gerade, da haben wir letztes Mal gesprochen, unseren Wettbewerb mit Sprichwörtern.
Ja.
Und da ist es zum Beispiel so, dass Google hat das immer nur wörtlich übersetzt, wenn man das Sprichwort eingibt. Während DeepL gibt an die wirkliche Bedeutung. Also ich hatte da eingegeben Jacke wie Hose und da sagt dann DeepL, sagt dann, das ist egal.
Ehrlich, wow.
Übersetzung. Was ich schon toll finde, wenn Google Translate sagt einfach im Alter auf Englisch irgendwie Jacket like Trouser oder so. Also das heißt, die werden schon dadurch, dass sie auch so trainiert werden, das ist dieses Deep Learning mit den neuralen Netzwerken, wo die wirklich so viele Beispiele und so viele Kombinationen untersuchen, dass dann das System auch selbst lernt, sich weiterzuentwickeln. Und wenn die dann diese Sprichwörter auftauchen, können diese Systeme eben daraus auch lernen, die Bedeutung dann herzustellen.
Wer geht dann noch zum Sprachkurs am Goethe-Institut, wenn das alles die Maschine macht?
Also das beschäftigt mich durchaus oder auch meine Kolleginnen und Kollegen. Aber wir denken, dass gerade in diesem Kontext dann der kulturelle Zusammenhang auch nochmal viel wichtiger werden wird. Weil diese Systeme sind wirklich so angelegt, dass sie doch sehr wieder schwarz-weiß übersetzen, dass sie eben auch vielleicht nicht sagen, ja, das ist auf Deutsch vielleicht korrekt, wenn man das so sagt, aber das ist unhöflich oder das ist in dem Kontext nicht angemessen oder so würde man eher mit einem Kind reden und nicht mit einem Erwachsenen. Also dieses Ganze auch zu vermitteln, auch überhaupt so das, dieses ganze kulturelle, soziale Umfeld. Also ich könnte mir vorstellen, dass so die Sprachkurse bei uns in Zukunft auch viel mehr so, was wir ja jetzt auch schon viel machen mit Landeskunde und so weiter, dass das nochmal eine viel größere Bedeutung bekommen wird, weil das diese Systeme überhaupt nicht kennen.
Ja, da gab es auch einen Artikel zu von Stefanie Karrer und Stefan Schmidt, damit wir uns richtig verstehen.
Genau.
Ne?
Ja.
Da ging es auch genau um diese Sache, weil es ja auch selbst Programme gibt, die schon dolmetschen können, in real time. Das fand ich also auch ganz erstaunlich. Allerdings kamen dann auch Psychologen zur Sprache, wo hinterher gesagt wurde, dass es trotzdem noch gut ist, Sprachen zu lernen, weil man, wenn man 2 Sprachen spricht oder mehrere Sprachen spricht, ein ganz anderes Gehirntraining hat, weil man immer beides gleichzeitig im Kopf hat, aber eins davon ausschalten muss, dass man dadurch auch Dinge lernt, die man sonst nicht so lernt, dass man sich zum Beispiel beim Autofahren weniger ablenken lässt, weil man weiß, wie man eine Sache ausschalten kann und an der anderen weiterdenken.
Genau, das ist auch, das sagt man auch zum Beispiel, dass es Leute, die mehrere Sprachen sprechen, dass es auch gut als Vorbeugung gegen Demenz und so weiter ist, weil das Gehirn einfach anders strukturiert ist, weil man das gibt sehr, sehr viele Vorteile und es ist ja auch noch so, dass man, ich weiß nicht, man sieht das ja, wenn man zum Beispiel Italienisch, Französisch spricht, man wird ja auch richtig ein anderer Mensch irgendwie, ja, also wirklich, man spricht Italienisch und fängt viel mehr an, mit den Händen zu fuchteln, oder man hat irgendwie, also diese Sprachen sind ja wirklich, dieser kulturelle Kontext ist so wichtig und man hat auch plötzlich ganz andere Bilder im Kopf, oder das merken wir ja schon auch mit Englisch und Deutsch, Also ich bin schon ein bisschen eine andere Person, wenn ich Englisch spreche als Deutsch.
Ja, es ist auch der Klang, der dann emotional was anderes in Gang setzt. Ich sprach mit einer Musikerin letzte Woche, die sagte, die auch mehrere Sprachen spricht und singt und sagte, dass einfach jede Kultur andere Klangfarben hat, wenn sie singt und deswegen auch eine andere Musik dadurch zustande kommt. Das sind so kleine Finessen, die eine Maschine, glaube ich, zumindest jetzt noch nicht nachvollziehen kann.
Ja, nein, das glaube ich auch, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird. Also eines der Bücher von Toby Walsh heißt ja 2062. Und das ist
noch lange hin.
62 hat er genommen als Datum, weil er hat so weltweit alle möglichen Wissenschaftler zu KI befragt und hat dann so die mittlere Zahl genommen, wann wird künstliche Intelligenz uns gleichwertig sein oder ebenbürtig sein. Und manche sagen halt nie und andere sagen auch schon in 10 Jahren. Und er kam dann auf 2062, aber er hat auch gesagt, das ist noch sehr, sehr positiv gesagt. Es wird viele Dinge geben, die jetzt doch relativ schnell gehen, weil es sich schnell entwickelt, aber andere Dinge werden Maschinen oder Roboter, auch gerade alles, was so, deswegen unser Projekt geht ja auch sehr viel um den kreativen Bereich. Und alleine so Dinge wie Tanzen, also auch so Körperlichkeit, das ist natürlich für Computer überhaupt so ein paar Schritte zu gehen oder angenommen, ein Roboter müsste einen Tisch decken oder den Tisch abräumen danach. Das wäre so schwierig und kompliziert, diese ganz feinen, was wir so nebenbei machen, die ganze Motorik, die uns verbunden ist, das wird ewig dauern.
Ja, und die Emotionalität. Irgendwo habe ich auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, es war einem von den Artikeln, die man da auf eurer Webseite finden kann, unter diesem Thema Kulturtechniken 4.0. Computer leben immer, wir sterben. Und wir können uns verlieben und Computer können sowas nicht nachvollziehen. Deswegen können die emotionale Entscheidungen nicht treffen, die ja auch Einfluss haben könnten auf rationale Entscheidungen. Und da können die uns nie gleichwertig sein. Und das, finde ich, ist auch die gefährliche Sache, weil ich wichtig finde, dass Emotionalität, dass Rücksichtnahme auf andere Menschen und deren Hintergründe und so weiter, dass das in Entscheidungen mit einfließen muss. Sozial.
Genau, und da ist es ganz wichtig, also ich habe auch einen längeren Kurs gemacht an der MIT in Boston zu künstlicher Intelligenz und dort haben die Professoren auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Programme, die jetzt gerade entwickelt werden, dass die sich auch selbst erklären können, weil das ist noch im Augenblick das Problem, dann heißt es ja gut, so ein selbstfahrendes Auto trifft jetzt die und die Entscheidung, aber man muss dahin kommen, dass man weiß, warum. Also dass das Auto einem sagt, ich habe jetzt so und so mich entschieden, weil. Und das ist im Augenblick noch ganz schwierig. Und dann kommen wir natürlich in so eine Situation, dass man sagt, ja, jetzt, auch wenn diese Systeme zum Beispiel entscheiden jetzt schon viel auch bei der Kreditvergabe oder sowas. Die Banken haben schon.
Ja, die haben da auch schon einige Fehler gemacht, ne?
Genau, und dann kann man aber nicht mal erklären, warum. Dann das hat das System jetzt so ausgespuckt. Und da muss man zumindest dahin kommen, dass das System einem erklären kann, warum. Und dann muss ein Mensch unter Umständen nochmal nachjustieren oder sagen, naja, gut, aber das trifft jetzt auf den Fall doch nicht zu. Oder noch schlimmer wird es natürlich bei Gefängnisstrafen und so. Das wird ja auch schon sehr viel in den USA zum Beispiel eingesetzt, auch
im Justizbereich,
ja.
Ich sehe, Sonja, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema reden. Das ist wirklich aufregend, aber wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja, leider. Aber es geht ja weiter noch. Wir haben noch ganz viele Veranstaltungen. Also alle sind herzlich eingeladen, sind dann, wie gesagt, auch online abrufbar oder auch im Institut. Es kommen Ausstellungen noch dazu, im nächsten Jahr leider erst. Aber ja, einfach gerne auf unsere Webseite schauen. Und
da kann man sich dann registrieren für so ein Gespräch über Computer, daran teilzunehmen in Zoom.
Genau.
Wunderbar. Ich denke, wir sprechen da sicherlich demnächst nochmal über andere Veranstaltungen, die auf uns zukommen. Und du kannst uns dann sagen, ob ihr schon eine Lösung gefunden habt.
Ja, wir arbeiten dran. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Sonja Krigelschewski. Und viel Erfolg bei der Veranstaltung am Freitag.
Herzlichen Dank.
Musik. Sie hörten ein Gespräch mit der Leiterin des Goethe-Instituts hier in Australien, Sonja Grigorczewski, die eine internationale Reihe von Programmen zur künstlichen Intelligenz, genannt Kulturtechniken 4.0, initiiert hat, welches 2 Jahre lang laufen soll. Sie können teilnehmen auf dem Internet, bei einigen Veranstaltungen auch im Goethe-Institut in Sydney. Sie können das Magazin, das Kulturmagazin lesen oder auf Twitter und LinkedIn mitdiskutieren. Am besten schauen Sie einfach mal auf der Webseite des Goethe-Instituts Australien nach. Da können Sie alle Einzelheiten erfahren. Ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.